Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde. Wir haben den 23. März, 19.22 Uhr und wir sprechen heute bei den Hinterhofsängern nicht über eins, nicht über zwei, sondern über drei Spiele. Und ich habe mich direkt mal selbst verwirrt, weil ich bei zwei einfach drei Finger hochgehalten habe. Aber ich komme mit der Zahl auch noch nicht parat. Noch nie habe ich so viele Punkte in so vielen Spielen händisch mitzählen dürfen. Wahnsinn! Und das sind meine Gäste. Oder wie unser Gästetrainer sagen würde, ich kann sie riechen. Da ist zum einen Peter Kroh, den ich riechen kann.
Guten Abend, ich freue mich. Ich bin auch genauso gut gelaunt wie ihr beide wahrscheinlich und freue mich auf eine schöne Folge mit euch.
Was die Leute nicht sehen können, ich glaube, ich habe mich auch deswegen bei den Fingern vertan, weil wir alle drei Sonnenbrillen aufhaben und ich meine zwei Finger einfach nicht mehr sehen konnte und aus Reflex noch einen dritten dazu gemacht habe. Und sie sitzt hier mit einer schnellen Brille. Frau Budde, wie geht es Ihnen?
Wie kann es einem nach einer so perfekten 05-Woche wohl gehen? Mir geht's perfekt, ich bin in Partystimmung, deswegen haben wir alle die Partybrillen an.
Wir fliegen gleich die Löcher aus Käse.
Ja, also Alba Driera, können wir das Thema mal kurz aufmachen. Ich finde, der Typ, seit die Bundesliga Sandro Wagner verloren hat, hat die Eintracht ihn wiedergefunden, aber als Mallorquiner getarnt und ihn zurückgebracht. Los Vojos quasi bei der Guten Tag, hier ist er doch wieder. Durch die Hintertür haben sie Sandro Wagner wieder reingebracht. Für mich klingt er immer wie der gestiefelte Kater von Shrek. Ist euch das mal aufgefallen?
Antonio Banderas.
Genau.
Ja, ja, ja.
Ich bin der gestiefelte Kater. Futter mich, wenn du das traust.
Ja, ich finde, er ist so ein bisschen, sein Style ist ein bisschen wannabe Guardiola, ne? Auch ein bisschen Rolli, so wie du eigentlich.
Ich bin Rolli hier.
Ich bin ein bisschen ausgeliehen hier.
Die Sonnenbrille rettet mich gerade.
Siehst ein bisschen aus wie Roy Orbison.
Wir haben vorhin ein Selfie geschossen, weil wir uns einfach mal so dokumentieren wollten, wie wir hier gerade am runden Tisch sitzen und wir sehen aus wie eine furchtbar schlechte Rockband oder wie so eine Schülerrockband aus Mainz.
Einfach. Ja, genau, genau.
Oh, alle mit den gleichen Brillen und nee, oh, furchtbar. Aber ich habe Albert Riera, ich weiß nicht, Domi saß ja mal hier und hat dann gesagt, ah, er mag das nicht, wenn man so früh aburteilt über Trainer und man muss ihm ja eine Chance geben. Aber ich würde sagen, er hatte seine Chance, selbst die Frankfurter sind genervt und die sind sehr tolerant, was spezielle Charaktere angeht.
Absolut. Und ich finde, also auch da wieder meine Einleitung aus dem Thema Jöllenbeck neulich. Ich habe jetzt nur angedeutet, dass ich brülle. Es geht ja jetzt nicht um den Menschen, über den wir urteilen, sondern über eine Person des öffentlichen Lebens und wie sie sich darstellt. Und ich finde, wenn man jetzt Albert Riera in die Bundesliga holt, den jetzt, ich habe den noch so als Spieler ganz dunkel als Liverpool-Spieler auf dem Zettel gehabt, dass es den mal gab, den holt man von NK Celje aus Slowenien und sagt, das ist der Wunschkandidat von Markus Krösch. Und den hat er sich ausgeguckt und da hat er ganz genau auf dem Zettel gehabt. So eine Hipster-Entscheidung. Wenn die dann nicht so funktioniert, dann muss man da aber auch vielleicht damit leben, dass es da ein wenig Kritik gibt, finde ich.
Ich glaube, Krösche wurde einfach hypnotisiert. Der hatte gar keine andere Wahl, als zu sagen, du bist es und du bist es für immer. Und jetzt hören wir uns dann nach so einer Niederlage gegen Mainz und eine PK an, wo er es schafft, unfassbar viele Worte dafür zu finden, dass sie ja wussten, was zu tun war, es aber nicht getan haben und er es trotzdem nicht schafft, Urs Fischer zum Sieg zu gratulieren.
Weil man hätte ja eigentlich ein Wunder gebraucht. Denn die Eintracht hat in den letzten 21 Spielen in Mainz nur eins gewinnen können. Man könnte auch sagen, Mainz 05 ist die rote Macht in Mainz, die SPD gern wäre. Entschuldigung.
Entschuldigung. Fußball und Politik haben nichts miteinander zu tun.
Entschuldigung. Aber das, also diese Formulierung, wir hätten hier ein Wunder gebraucht. Also Kollege, ihr spielt tendenziell um die Champions League, wir aktiv gegen den Abstieg. Also ich finde schon, das könnte man anders verpacken.
einfach mal die Marktwerte gegenüberstellen. Ich glaube, Mainz ungefähr halb so viel. Auch man kann jetzt davon halten, was man will, aber es ist immer eine ganz gute Tendenz. Und wenn ich jetzt auch die Namen im Frankfurter Kader lese.
Ich wollte aber gerade fragen, die Fantasietransferwerte von Krösche oder die tatsächlichen Marktwerte?
Ich berufe mich auf transfermarkt.de.
Das seriöse Forum.
Also ich sag's mal so, als Katholikin nehme ich einfach, dass wir jetzt 21 Wunder hatten im Stadion. Das reicht für eine Heiligsprechung. Mindestens.
Ja, und man muss dazu sagen, der eine Sieg aus den Spielen war während Corona. Es war, wenn ich mich recht entsinne, das erste Spiel von Bo Svensson als Mainz-05-Trainer. Ein 2:0 für die Eintracht.
True.
Zweimal André Silva, wenn ich mich jetzt ganz dunkel noch zurückerinnere.
Ich finde das immer faszinierend. Du bist so ein Kulturschatz. Also du weißt, du bist so ein klein wenig, nicht der Duden, wie heißt denn hier diese Enzyklopädie?
Brockhaus, Wikipedia.
Brockhaus, danke, du bist so der Fußball-Brockhaus. Der fängt auf einmal an, von Anno dazu mal zu reden und man denkt sich, also entweder ist das eine alte Seele oder der hat dann irgendwie bei Arte bekifft als Student zu lange den Fernseher angelassen.
Vielleicht hast du auch einfach nur ein gutes Gedächtnis.
Vielleicht auch, alle drei Sachen könnten auch zutreffen. Also wenn ich so an mein Leben zurückdenke, dann trifft irgendwie alles ein bisschen auf das zu, was du gerade gesagt hast, ja.
Ach, aber dieses Spiel wird uns allen, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Ein anderes Spiel, das allen und uns auch, obwohl wir nicht dabei waren, Schande über unser
Schande,
Haupt,
Schande.
Im Gedächtnis bleiben wird, ist das legendäre Spiel unserer Damen in Stuttgart. Neuer Zuschauerrekord in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga. Über 30.000, ich glaube, es waren am Ende 31.000 Menschen, die da waren. Ich runde mal auf 1.000 Mensa. Also stark auf. Aber das, wo ich nie aufrunden muss, ist beim Ergebnis. Und da schießt man gegen eine solche Übermacht einfach mal 4 Tore.
Also vor 31.736 Fans auswärts in der Arena einen Dreierpack zu schnüren. Vital Katz, ich kann nur meinen Hut ziehen. 4:2 haben die da zu Hause fachgerecht eingesagt in der zweiten Liga. Unfassbar. Und da fragt man sich doch wirklich, wann sehen wir das denn mal in der MEWA Arena?
Das würde ich auch mal gerne wieder sehen.
Also das müssen wir doch, ich finde, die sportliche Herausforderung müssen wir doch als Fans auch einfach mal annehmen und sagen, was ist denn Stuttgart? Also bitte.
Also erstmal ziehe ich meine Sonnenbrille vor dieser Leistung, fantastisch. Und dann muss ich sagen, es ist ja das zweite Spiel in der Saison, in dem man gegen den VfB Stuttgart 4 Tore schießt. Diesmal reichen sie zum Sieg. Ich war nämlich bei dem legendären Hinspiel im Bruchwegstadion und habe mir das live damals angeguckt.
Wo man 4:0 geführt hat und dann noch 4:5 verloren hat.
Unfucking fassbar.
Also unglaublich, wie kann man denn jemanden so an die Wand spielen und dann sagen, so Freunde, und jetzt hören wir auf, jetzt stellen wir den Betrieb ein.
Ich habe schon viele verunsicherte Mainz 05 Mannschaften gesehen in über 20 Jahren meines Fantums.
Auch im Bruchweg.
Auch im Bruchweg und auch in der MEWA Arena. Das gibt's manchmal, aber ich habe selten gesehen, dass ein Spiel so dermaßen gekippt ist. Und dann gab es noch, glaube ich, eine gelb-rote Karte, wenn ich mich richtig erinnere, für Mainz. Und du hast wirklich von Sekunde zu Sekunde gesehen, wie die dachten, um Gottes Willen, es kann nicht wahr sein, es verschwört sich alles gegen uns. Und dann ist die selbstbestimmte Prophezeiung eingetreten. Am Ende haben sie das Ding echt verloren.
Aber sich als Dreierpackerin in eine, bei Mainz 05 irgendwo einzureihen, so viele Dreierpacks gab es in der Geschichte von Mainz 05 nur wirklich nicht. Ich habe leider vergessen, der Recherche-Unit den Auftrag zu geben, das mal nachzugucken, wie viele Dreierpacks hatten wir denn bei Mainz 05. Sehr viele fallen mir da tatsächlich aus dem später Buch hier als Enzyklopädie.
Robin Quaison in Berlin mal, beim Cleansea-Spiel in Berlin.
Ja.
Adam Solle hat mal einen Dreierpack, ich meine, gegen Hoffenheim hätte er mal einen Dreierpack zu Hause erzielt. Und eben hatte ich noch einen im Kopf, der ist mir jetzt leider gerade...
Okazaki nicht?
Nee, Mosidan.
Mosidan, ich meine sogar, war das nicht sogar gegen Dortmund?
Ja, nee, eher nicht.
Das aber ist auf jeden Fall was an Hausaufgabe für unsere HörerInnen.
Naja, es hat auf jeden Fall Patsch, Patsch, Patsch gemacht und statt Vital habe ich kurz Vitali gesagt.
Nein, Katz, Katz, Katz hat es gemacht.
Katz, 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 genau.
Katz und Maus gespielt wurde da. Und dann war es vorbei für den VfB. Und der VfB hatte ja eigentlich Ambitionen, schön oben anzugreifen. Mainz hat sich ja so ein bisschen aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Aber nochmal kurz angemeldet, dass man im nächsten Jahr eventuell oben mitspielen könnte. Also Respekt, liebe Damen, liebe Mädels. Klasse Leistung. Ihr vertretet Mainz 05 auswärts, wie es sich gehört. Und zu Hause sowieso vielen lieben Dank dafür. Und wir haben heute tatsächlich dann noch zwei weitere Spiele, über die wir reden müssen. Was schon krass ist, und du hast es als die perfekte 05-Woche angekündigt, die wurde es auch. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich würde gerne mal mit der Gefühlslage vor dem Spiel jetzt gegen die Eintracht beginnen, denn ich stand im Block und ich war, ich sag mal, aussupported. Ich hätte noch so einen Tag Regeneration gebrauchen können, weil ich so mit der ersten Silbe, mit der ich anfing zu schreien, merkten meine Stimmbänder so, oh, Buddy, ist dünn heute, ist dünn.
Ich war auch ein bisschen aussupported, das lag aber auch selbstverschuldet daran, dass ich am Donnerstag noch sehr lange vor der Schoppenschachtel das Weiterkommen im Europapokal begossen habe und noch sehr viele lustige Leute getroffen habe und lustige Gespräche geführt habe und sehr spät im Bett war und der Freitag war ein bisschen träge. So, dann hatte ich jetzt auch nur den Samstag zur richtigen Regeneration, um auch mich ein bisschen durchzulockern.
Und du hast nicht mal ein bisschen ausgeschaut?
Nee. Also dann Sonntagvormittag leichtes Anschwitzen, ne? Irgendwie in der Sonne, dass ich ganz langsam wieder den Körper hochfahre.
Ein Schaube links, ein Schaube rechts gehoben.
Ja, ich habe seitdem ein Glas Rotwein getrunken. Ein Glas Rotwein, das muss ich sagen. Also ich hätte gern gesagt, gar kein Alkohol, aber ein Glas Rotwein war es.
Ich habe auch am Donnerstag gab es kein Halten mehr und das habe ich am Sonntag wirklich gemerkt, weil ich dann abends hier saß und war so, ich weiß gar nicht wohin mit mir, ich kann einfach nicht mehr, ich bin völlig K.O. und ich musste sehr lachen, weil wir noch Nils gefragt haben, der in Stuttgart war, also der hat wirklich Donnerstag Conference League, Samstag Stuttgart, Sonntag Eintracht und er hat einfach nur gesagt so, ich kann euch keine Sprachnachricht zu dem Spiel in Stuttgart schicken, ich habe keine Stimme mehr.
Ja, vor allen Dingen, weil Nils ja nicht nur das gemacht hat, sondern Nils war auch in Olmütz, ist dann nach Bremen geflogen. Und was war noch? Dann war wieder Olmütz. Der hat den Vollakkord gemacht.
Ich kann es bestätigen. Ich habe ihn in Bremen kurz getroffen in der Halbzeit, ja. Da sah er noch fit aus.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich zurückerinnert an einen Flyer, der beim ersten Auswärtsspiel beim ersten 05 Heimspiel des HSV, so bisschen verklausuliert.
Ersten 05 Heimspiel
des HSV wieder in der Bundesliga. Also
ja. Im Oktober.
Im Oktober.
So,
jetzt wird irgendwie ein Schuh draus.
Jetzt bin ich auch da.
So, ich von hinten durchs Nasenloch ins Herz. Da wurden Flyer verteilt, dass man als Fan auf sich aufpassen soll. Man ist viel unterwegs, man trinkt vielleicht auch, man ist auch unter der Woche unterwegs und das kann sehr emotional auslaugend sein und man soll aufeinander Acht geben und auf seine eigene mentale Gesundheit. Und dann stand ich da gegen die Eintracht und dachte mir, hui, ich bin sehr entspannt heute. Ich habe den Puls überhaupt nicht hochbekommen. Und dann schien noch so schön die Sonne und ich weiß nicht, ob es dem Wetter geschuldet war. Ich hatte auch so insgesamt das Gefühl, da drüben die schwarz-weißen Leutchen machen nicht viel. Und ich hatte auch das Gefühl, bei uns setzte so nach einer Zeit leicht sonntäglicher Blues ein und du hättest dann noch irgendwie ein paar Kirchenlieder anstimmen können, das wäre perfekt gewesen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl so, dass alle voll on the edge waren.
Ja, und ich fand auch ehrlich gesagt dann die zweite Halbzeit so bis 60., 65. hat einen auch ein bisschen wegsediert. Und ich hatte auch neben mir oben Leute stehen bei meinen Rot-Weiß-Schwenkern, liebe Grüße, die auch gesagt haben, boah, ich bin halt so müde, ich komme halt gar nicht aus dem Quark. Ja. Und die auch alles mittlerweile Familienväter und Eltern, die jetzt auch nicht mehr bis um 5 Uhr feiern waren, sondern die waren wahrscheinlich auch früher als ich im Bett am Samstag. Und die waren auch richtig ausgelaugt, ja.
Ja, wir haben den lieben Martin ja tatsächlich. Martin ist doch der Name, ist richtig, der Große mit dem Bart. Heißt der Martin? Oder kickt meine Namensschwäche jetzt gerade rein?
Mit Sicherheit.
Bei den Rot-Weiß-Schwenkern?
Ja.
Du meinst Moritz wahrscheinlich.
Moritz, wunderbar.
Martin Moritz ist auch egal.
Ja, Moritz. Nein, aber ich habe doch eine Namensschwäche. Das ist ein Riesenproblem für mich. Ich war so nah dran, das ist für mich ein voller Erfolg, ehrlicherweise.
Also M hat gestimmt.
Von der Silbenlänge her?
Also, ja. Moritz. Also Moritz.
Und ein T war auch drin. Und ein I.
Sei dir gegönnt.
Der war also super Kerl und der stand dann auf einmal im Fanmarsch neben mir und hielt mir so die Hand hin und ich war so, huch, ist das Licht auf einmal weg. Ein Riesenkerl, aber super nett, total lieb. Also Rot-Weiß-Schwenker, auch liebe Grüße raus, tolle Truppe.
Er ist unser Selfie-Beauftragter des Fanclubs, ja.
Ja.
Chief Selfie Officer.
Ja, ist klar, der hat den längsten Arm und fotografiert von oben.
Der kann immer von oben runter gucken.
Deswegen wirkt auch immer alle so schlank, weil keiner mit Doppelking von unten fotografiert.
Ja, das ist nicht wie bei Schwiegertochter gesucht, wo immer alle von unten gefilmt wurden, damit sie möglichst breit aussehen. Nee.
Aber mit dem ersten Tor, das ja auch noch relativ früh fiel in diesem Spiel, war dann bei mir alles vorbei. Und ich sag mal so, ich war intellektuell auf dem Stand Biele. Es ging überhaupt nichts mehr bei mir. Und ich stand da echt und dachte mir so, boah, ich komme nicht aus dem Quark. Also ich fand es wirklich mal draining. Ich war wirklich ausgelaugt. Und irgendwie, ich kann mich an den Siegtreffer nicht richtig erinnern.
Oh Gott.
Also ich fand auch, die zweite Halbzeit hat mich so ein bisschen eingelullt. Die war von der vom Zeitpunkt her war das ja auch so ungefähr so das nachmittagliche Sonntagstief nach dem Mittagessen gefühlt. Wo ich dachte so, ja, ich könnte jetzt auch auf die Couch.
Nee, weil, aber das Schlimme ist, ich habe mich gefühlt wie an der spanischen Riera. So.
Ui.
Klasse, Jan. Klasse, Jan. Super. Aber es war mir trotzdem zu eng und das ist irgendwie im Moment, ich weiß auch nicht, es nimmt mich viel zu sehr emotional mit. Meine Pulsuhr sagt mir immer, ich würde irgendwie Hochleistungstraining machen, wenn ich da im Block stehe. Sagen immer, 2x45 Minuten hoher Stress. Wenn ich mir so, ja, ich war dabei, kann ich bestätigen.
Ich bin ja kein Arzt, ne? Aber da denke ich mir, kann man sich vielleicht auch einfach eine Jogging-Einheit sparen, wenn man ins Stadion geht?
Ich fand das ganz interessant, die Frankfurter Uniklinik hat eine Untersuchung gemacht und stellt sich raus, während Bundesligaspielen in Frankfurt haben die mehr Notarzteinsätze aufgrund von Herzversagen. Wer hätte es gedacht, Fußball nimmt einen emotional tatsächlich. Also es ist tatsächlich jetzt, wir haben irgendwie dann eine Studie gemacht und es kam raus, es ist nicht gut fürs Herz.
Wobei ich mir ja nicht ganz sicher bin, weil, also mein Puls ist immer so, ich sag mal Zone 2, so schön ausdauermäßig. Es könnte auch einfach sein, dass kardiovaskuläre Erkrankungen gefördert werden durch Bier und fettige Würstchen. Es ist aber nur eine Vermutung,
bitte,
die ich
hatte. Hallo?
Und Pommes.
Das möchte ich jetzt nicht hören hier.
Ja, das war, also diese Studie habe ich auch gehört und ich habe sie irgendwo am Rande gelesen. Dachte mir so, ja, total überraschend. Das ist genauso wie viele ältere Menschen an Herzversagen auf der Toilette sterben, weil das der Moment ist, wo du besonders viel anspannst. Deswegen, also ja,
ich weiß
die
nicht,
Kausalität ist sehr naheliegend.
Genau, über dieses Thema habe ich innerhalb der letzten Woche mit irgendwem ein längeres Gespräch gehabt. Ich kann nicht
vielleicht
sagen,
mit Dünni da Costa? Ja.
Sehr schöne Überleitung, oder? Sehr
ja, schöne perfekte Überleitung.
War für mich eigentlich
fließend, könnte man sagen.
Fließend, genau. Ich fand, also es war für mich eine Highlight-Szene dieses Spiels. Es gab ganz viel wichtigere Szenen an dem Abend, aber es hat es irgendwie abgerundet. Und
noch nie hat jemand so gekonnt bei Mainz 05 Geschichte geschrieben, um die Choreo aufzugreifen. Gutenberg wäre stolz auf ihn.
Ich finde auch, ich muss auch wirklich nochmal sagen, ich finde, es spricht auch so für ihn, dass er das auch einfach dann offen nochmal vor den Mikros erzählt hat und gesagt hat, ja, was soll ich jetzt so tun als was anderes? Ich kann auch immer sagen, dass ich mal ganz dringend musste und hab mir das irgendwie anders vorgestellt.
Ja, vor allen Dingen, du spielst in weißen Hosen. Also du kannst nicht den Gary Lineker machen im schottischen Dunkelblau und dich mal kurz bei der Grätsche, Entschuldigung, wegen der Wortwahl, einscheißen und weiterspielen. Oder den Peter Neururer an der Seitenlinie, was war das, Offenbach?
Offenbach.
In Offenbach machen und dich beim Jubeln aus Versehen einscheißen.
Also,
bei weißen Hosen hört es auch einfach auf. Und da sich Danny da Costa eben nicht die kurze Hose auch noch in die Stutzen steckt, wäre es aufwendig geworden.
Nee, ich fand es halt einfach auch so lustig, dass er offensichtlich er wirklich über längere Zeit versucht hat mitzuteilen, er muss mal raus, so. Und dass er ja dann, als er dann draußen war, ausgewechselt wurde, es aber nicht mitbekommen hat und wieder aufs Feld laufen wollte.
Stell ich mir das vor, aber du stehst auf dem Feld und so, Coach, Coach.
Ist ja auch laut in einem Stadion, ne?
Kacken. Und du willst aber nicht wegen der, weißt du, dann immer die ganze
Spieler. Du willst es ja nicht mit Zeichensprache noch irgendwie verbildlich.
Du willst es ja nicht, dass die ganzen Lippenleser wieder diese Elend, also hältst du die Hand vor und
Also das würde ich sehen, wie das irgendein Lippenleser entziffert hätte, aber okay, keine Ahnung.
Ja, je deutlicher du wirst, Kaken,
ja,
zwei sehr klare Silben, ehrlicherweise.
Also man kann es ja auch, ja gut, ja, okay, komm.
Ich müsste Punkt, mal ich auf die Toilette,
man ja auch, genau, man kann es ja auch umschreiben, wollte ich sagen. Ja. Aber gut, woher hätte er wissen sollen, dass er ausgewechselt ist? Er war ja
hat es so kunstvoll umschrieben, dass der Urs als einfacher Mensch sich dachte, was will der von mir? Schön, der wird auf einmal literarisch begabt ab der 80. Minute.
Coach, ich muss austreten. Ja, aber guck, dass du kein Geld bekommst.
Genau.
Der Olmutz-Verteidiger wäre noch fast mitgelaufen auf die Toilette.
Der war schon da, glaube ich, ne? Der gelb-rot gesehen hat, der Kollege da. Ja, ich finde, was mir auch aufgefallen ist bei diesem fantastischen Spiel, erstmal, du hast es eben im Vorgespräch noch angesprochen, es geht immer um Einwürfe bei Mainz 05.
Unfassbar, ja.
Was
Standards.
Ja, ist einfach so, ne? Komisch, hätte man gar nicht mit rechnen können. Wenn man da jetzt überlegt, Markus Hoffmann, Urs Fischer bei Union ging ja dann auch sehr viel über Standards, also dass sie das hier mitbringen.
Mainz 05 hatte aber auch schon einige legendäre Einwürfer, möchte ich mal sagen. Mhm. Also von Pierre Bengtsson bis natürlich
Pierre Bengtsson.
Hallo?
War der so gut im Einwurf?
Der hat auch sehr weit geworfen.
Aber nichts geht über das Katapult Daniel Brosinski.
Das wollte ich nämlich gerade anführen.
Also.
Ja. Über Daniel Brosinski. Auch ein Philippen Wene kann weit einwerfen übrigens. Das
Cassie?
War genau, mhm. auch so Schleudertypen, einfach, die wirklich eine sehr mobile Hüfte haben, dass sie aus der Hüfte heraus beschleunigen können. Und da war ja immer auch gerade unter Bo Svensson das Ding weit auf Ajorg und dann verlängern. Und auf einmal merkst du, das kann man auch anders spielerisch lösen. Und ich bin total fasziniert davon, wie sie es choreografiert kriegen und dass es dann direkt dreimal klappt.
Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass ich glaube, der FC Liverpool tatsächlich zumindest mal zwischenzeitlich einen Einwurftrainer hatte, weil ich glaube, dass mittlerweile fast ein erfolgsversprechenderer Standard ist als ein Eckball. Beziehungsweise, ich glaube, die Tendenz geht gerade wieder zum Eckball, wenn man da jetzt ja auch gerade wieder die Weltneuheit sieht, dass der Torwart zugestellt wird.
Ja, also ich erinnere mich dran, es war ja damals ein Däne und Svensson war damals noch bei Mainz 05 und ich hatte ihn danach gefragt und er hat das Ganze so ein bisschen belächelt, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also er hat es jetzt nicht so ernst genommen, ehrlicherweise. Also nicht die Bedeutung von Standards, das ist, glaube ich, bei Dänen, das wird denen von der Pike auf eingeimpft. Aber was diese Einwurfsache anging, auf jeden Fall ging es da ja auch um die Technik, wie werfe ich weit und in Teilen nur um den taktischen Aspekt, wenn ich mich richtig entsinne. Und hier merkst du ja schon, ich habe mich jedes Mal gefragt, warum brauchen die so lange bei 0-5 für den Einwurf? Und dann winkt der eine mal. Und das hat mich so an Ted Lasso erinnert. Und wenn du dann in den Raum reingehst, dann musst du den Ball aber auch hier so, give me the ball, hier, please, play
with the ball. Decoy.
Run, hier. Und wie dann einfach so, nee, dreht sich weg, jetzt. Und also 6-7 Leute machen ein Theaterstück auf einmal. Ich stelle mir das
Oscar-reif.
Wahnsinn. Also, und sie lassen sich dafür auch wirklich Zeit. Und weil sie aber immer wieder ansetzen und absetzen, kommt kein Schiedsrichter irgendwie auf die Idee, mal kurz abzupfeifen und zu sagen, Freunde, jalla jetzt.
Ja, und ich finde das eigentlich zunehmend spannend, dass das so ein starkes Thema wird, weil ich erinnere mich auch daran, dass ich glaube, letztes Jahr in der Saisonvorbereitung, wie hieß der Kollege Standardtrainer unter Bo Henriks nochmal, Glatzkopf, ich habe ihn vor Augen, ich habe den Namen gar nicht, okay, wir wissen gerade alle nicht, Schande. Es gab ein Video aus dem Trainingslager, in dem sie so eine Art Weiteinwurf-Contest gemacht haben mit ihm zusammen und geguckt haben, wer kann hier am weitesten werfen? Also die haben das wirklich gecheckt vor der Saison.
Also ich möchte dazu mal etwas anmerken. Ein Einwurf ist in der Regel sogar langsamer unterwegs, also die Ballgeschwindigkeit, als ein langer Ball, der mit dem Fuß gespielt wird. Das bedeutet, er ist in der Regel noch einfacher zu verteidigen. Also es kann dann und wann mal, wenn jemand nicht aufpasst, ein Stilmittel sein, einen Einwurf lang zu machen. Aber in der Regel kriegst du nicht genug Wucht dahinter, wenn er nicht irgendwie noch zwischenzeitlich verlängert wird irgendwie. Deswegen ist ein kurzer Einwurf und so wie Urs Fischer das jetzt mit seinem Trainerteam angeht, für mich wesentlich sinnvoller. Und du hast ja schon gemerkt, Becker wollte eigentlich schon tief gehen und dann haben sie nochmal kurz adaptiert und dann hat er den auf die andere Seite gespielt. Also sie wissen, wo der Ball hin soll, sind aber flexibel, wie er da hinkommt. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz entscheidendes Ding. Du hast 2-3 Optionen, wo du hinwerfen könntest, welche Finte funktioniert. Die Mission ist nur klar, der muss dann auf die andere Seite. Und das macht es halt in dem Fall für Paul als Ballfernachter einfacher vom Timing her. Er weiß genau, wenn der Ball nach da geworfen wird, dann muss ich, also das alles im Kopf zu behalten, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das muss ich ein bisschen eingrooven. Aber wenn du es dann einmal drin hast, mega effizientes Mittel. Und jetzt musst du halt gucken, die Gegner müssen sich auf etwas zusätzlich vorbereiten und müssen das auch im Kopf behalten. Also du stellst deine Gegner hier schon vor mehr Aufgaben, als allein aus dem Spiel heraus Tore zu schießen. Und das heißt, du hast dem Gegner so viele Aufgaben gestellt, dass du auch im Spiel ihn permanent so beschäftigst, dass er nicht genau weiß, was jetzt als nächstes kommen könnte.
Aber geht's bei dem weiten Einwurf nicht auch hauptsächlich um den zweiten Ball? Also, dass du guckst,
klar,
wir machen Chaos, wir haben einen Ball im Strafraum, der irgendwie rumliegt, es kann Elfmeter geben, siehe Bello gegen Augsburg, auch wenn es ein Witzelfmeter war,
zum Beispiel. Ist so ein bisschen wie Ecke auf den ersten Pfosten.
Einfach Chaos.
Du weißt es aber in der Regel und es lässt sich gut verteidigen. Dass es nicht dann und wann mal funktionieren kann, ist ja gar nicht die Frage. Tizi hat es ja auch in der Saison schon wunderbar geschafft, am ersten Pfosten durch einen sehr guten Lauf das Ding zu verlängern. Aber von 6-7 Versuchen kommt einer vielleicht mal an und dann nochmal von 30 weiteren Versuchen klappt einer vielleicht mal. Also da musst du schon ein bisschen Variabilität mit reinbringen.
Oder Bello in Köln, ne? War auch weiter Einwurf, wo er sich da dreht wie Olli Bierhoff, also wirklich wie Olli Bierhoff 96 in derselben Geschwindigkeit und den da reinschweißt. War auch so ein Ding.
Ja, absolut. Also du merkst schon, dass sie probieren, wenn wir aus dem Spiel heraus nicht genug Tore schießen können, dann eben über Standards. Und sie begreifen halt auch Einwürfe konsequent als Standard und Lösungsmittel. Und das ist einer der Gründe, warum wir, ich glaube, fast im Schnitt 2 Tore pro Spiel schießen. Also Chapeau davor. Das ist einfach clever und gleichzeitig bist du in der Lage, auch ohne Ballbesitz ein Spiel zu dominieren. Und damit würde ich sagen, kurzer Thementrenner, denn es war ja gegen Olmütz eine legendäre Nacht. Und wie Urs Fischer diese Nacht wahrgenommen hat, das hören wir uns einmal kurz an.
Wo in Ihrer persönlichen Hitliste steht dieser Abend? Ja, also ich würde schon sagen, ganz weit oben. Ich meine, in 3 Tagen geht es schon wieder um einen Abstieg und dann erlebst du, ja. Solche Nacht einmalig.
Und auf einmal nach diesem Spiel gegen die Eintracht, ja, wo stehen denn die 05er in der Tabelle? Ich würde sagen, ganz weit oben. auf Platz 11.
Wow, da, wo sie hoppala. Hingehören. Da, wo sie hingehören.
Ich würde sagen, ist unser Stammplatz.
Ja, da fühle ich mich wohl.
Ja.
Das ist wie der Alkoholiker, der seinen Kneipenplatz zurückerobert
ja,
hat. Ja. Oh, hier bin ich wieder, Freunde. Guten Tag, ich nehm Pilz.
Ja, es ist nicht gut für ihn. Also es wäre besser, wenn er weiter oben landen würde. Aber Platz 11 ist unser Biotop.
An der Theke ist immer noch nah am Abgrund für ihn, würde ich sagen.
Ich wollte sagen Habitat, nicht Biotop, aber ist egal.
Ja, ist egal,
ist alles in Ordnung.
Ja. Hauptsache Wiese.
Ja, genau.
Ich möchte aber auch einmal festhalten, dass es der erste Urs Fischer-Thementrenner ist. Er hat es geschafft.
Auch irgendwo ein bisschen überfällig, ehrlicherweise. Ne? Oh, war aber klar, dass irgendwie ein rein musste, also von daher.
Er ziert sich immer ein bisschen. Er hat halt ein sehr ausgedrücktes Wesen.
Ja, ich so ein Pickel.
Nee, irgendwie komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Formulierung. Ich würde sagen, er überlegt sehr genau, wie etwas ausdrückt. Er nimmt sich die Zeit. Nicht wie ich gerade, der einfach noch loslabert und dann kommt sowas bei raus.
Genau, ich würde sagen, er spricht, wie seine Mannschaft einwirft. Überlegt, aber langsam.
Ja, sehr gut.
Also ich habe auch schon mal gehört, so von einem oder anderen Journalist, man würde sich überlegen, ob man ihn zu O-Tönen heranzieht. Aufgrund des Live-Drucks könnte es da Probleme geben.
Gut Ding will Weile haben.
So. Ja, absolut. Genau. Ich finde das auch irgendwo unerwartet. Also langsam spricht es zu mir, sagen wir mal so. Ich dachte am Anfang so, boah Junge, jetzt echt mach mal hinne hier so ein bisschen. Und wenn das, also ich habe mir ein bisschen schon das Mensa-Tempo einverleibt. So nach 15 Jahren bin ich auch etwas entschleunigt. Aber Urs Fischer ist einfach nochmal ein ganz anderes Level an entschleunigt, wo selbst der Rhein-Hesse sich denkt, Junge.
Reden wir so langsam?
Schon, ja.
Also, ist das ein Ding?
Also Mensa, das ist auch dieser Dialekt, der ist schon sehr entspannt. Ich kann den Mund gar nicht so hart entspannen, dass es authentisch klingt bei mir. Deswegen, also ist schon eher entspannt.
Es wird immer so ein bisschen gezogen. Ja,
ja,
ja gut, das liegt auch, die Zunge ist immer ein bisschen schwerer hier.
Ja, genau,
meinst.
Das liegt am Wein.
Vielleicht.
Auf der anderen Seite muss man ihm natürlich auch zugutehalten, wir kamen aus einer Zeit der schnellen Sätze und der vielen Sätze und dann brauchen wir ja auch ein bisschen Zeit, um uns an die neue Geschwindigkeit zu gewöhnen.
Und wenn wir schon in der Kurve intellektuell überfordert sind, weil wir inzwischen nur machen können an einem Sonntagmorgen, dann sei Urs Fischer an einem Donnerstagabend auch ein etwas langsamerer Satzbau gestattet.
An einem Sonntagmorgen finde ich auch gut.
Ja, für mich war es Sonntagmorgen. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht so ganz, wohin mit mir. Ich glaube, ich befinde mich immer noch so ein bisschen im intellektuellen Ausnahmezustand.
Ich glaube, ich habe es neulich schon mal erzählt, als wir darüber gesprochen haben. Aber als wir beide mal bei der Sandro Schwarz, wo der entlassen PK war und Rufen Schröder reinkam, es war 14.30 Uhr und ich sagte ihm, guten Morgen.
Ja. Das war auch geil. Rufen hat ein bisschen verwirrt geguckt. So. Ja.
Studenten.
Ja, genau, Studenten hier.
Ich war aber auch schon länger wach. Also ich weiß auch nicht.
Wer sind die beiden Hipster? Wer hat die reingelassen?
Keine Ahnung, das... mit uns konnte er nichts anfangen.
War Weltklasse. Ja,
schöner Tag. Beide im senfgelben Rolli.
Ich weiß nicht, ob Sandro den so gut in Erinnerung hat.
Ja, gut. Nee, ich habe ihn deswegen auch nicht gut in Erinnerung. Aber ich weiß, das war ein ganz spektakulärer Tag, weil noch OB-Wahl war abends.
Stimmt.
Oder tagsüber und dann abends die Ergebnisse kamen.
Und du konntest dich an weirde Details erinnern. Wir haben eine Instagram live gemacht und auf einmal fängt der Peter irgendwie von irgendwelchen Details auf der PK an zu erzählen. Ich war so, wo hat der das denn aufgeschnappt?
Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich da gesagt habe.
Ich auch nicht, aber es ging um irgendeinen gelben Pulli, glaube ich. Ist auch egal. Oder hattest du den an?
Ich hatte den an.
Ah!
Ich hatte den an. Das weiß ich noch. Ich hatte den an. Senfgelb.
Ja. Olmütz, vielleicht sollten wir da nochmal anfangen, weil es war einfach eine geile Nacht tatsächlich. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dann doch der Auswärtsblock gut gefüllt war, ehrlicherweise. Entschuldigung. Muss an der Stelle auch mal sagen, dass ich aber diese Sticker, die zum Teil verteilt haben, aber sowas von unter aller Sau fand. Also entweder komplett in der Humorkiste vergriffen oder komplett. Hätten
sie halt auch zu Hause lassen können.
Genau, oder komplett im falschen politischen Lager beheimatet. Also, tut mir leid, Freunde, das war ein bisschen daneben. Wobei ich dann aber die Choreo in der zweiten Halbzeit.
Also, da habe ich tatsächlich, zu dieser Choreo habe ich tatsächlich Fragen. Also, offensichtlich mussten sich ja farbige Überwürfe angezogen werden.
Ponchos.
So.
Regenponchos.
Dass man das nicht vor Anpfiff der ersten Halbzeit macht, stelle ich mir einfach mal in den Raum rum. Aber dass man dann mit Anpfiff der zweiten Halbzeit anfängt, die anzuziehen, das hat sich irgendwie nicht so ganz mehr erschlossen. Dann haben die sich ihre Choreo so schön in drei Farben aufgebaut und dann kamen noch diese Anemonen dazu.
Diese Luftballons.
Aus wie bei Findet Nemo. Also ich bin ja sonst jemand, der Gästefans eigentlich gar nichts sagt. Aber da habe ich kurz gedacht so, ist das eine Performance? Oder?
Under the sea.
Das ist Kunst gewesen. Also ganz kurz zu diesen Stickern. Ich habe die auch in Social Media gesehen. Da stand irgend so was mit Mainz ausrotten und irgendwelche Panzer. Ja. Und das war echt unter der Schublade. Ihr wart ja im Gegensatz zu mir in Olmütz und alles, was ich von Leuten aus Olmütz gehört habe, ist, dass es da friedlich und nett war und das jetzt nicht aggressiv war vor Ort.
Super nette Leute. Also
deswegen
abgesehen,
ich ja vielleicht es waren auch
nicht viele Fans unterwegs vom Spiel, zugegebenermaßen, aber die unterwegs sind, die waren jetzt nett.
So. Manchmal muss man auch sagen, vielleicht gibt es da auch eine Fraktion, ich kenne mich da null aus mit dieser Fanszene, vielleicht gibt es auch einfach eine Fraktion von 50 Leuten, die nicht so gut unterwegs ist und die dann solche Kacksticker produziert und solche Meinung hat, ist dann immer schade, wenn das dann so, ne, wenn man sieht, wie viele Menschen in diesem Block waren und man dann immer automatisch davon ausgeht, dass sie das alle unterschreiben und sagen, genau, das ist richtig. Ich hoffe, es ist nicht so, würde es mir einfach wünschen.
Wenn man mit anderen Fanszenen jetzt nicht so Kontakt hatte, dann guckt man sich zumindest auch mal bei Social Media an, wie ist da die Bubble unterwegs und egal, ob das jetzt auf Insta oder auf TikTok war, ich habe das jetzt nicht als irgendwie total abwertend gegeneinander wahrgenommen und auch nicht irgendwie als besonders toxisch, sondern es war einfach ein guter Austausch. Ey, schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht, cooler Support, wir werden im Rückspiel aber gewinnen und so. Also voll im Rahmen des Erlaubten.
Ja. Ich hatte auch noch gesehen, ich glaube, dass sogar wirklich der Sigmar Olmütz Official Account auch noch irgendwas Gute Besserung Silas gepostet hatte. Ne? Genau. Also von daher, eigentlich war das cool mit denen, bis auf diese Sticker da jetzt.
Die haben auch vor dem Spiel nochmal Stimmung gemacht fürs Auswärtsspiel in Mainz mit Teilen des Vorstands von Mainz 05, die mit diesem Ritter. Aufsichtsrat, Entschuldigung. Genau, also ja.
Also dieses Spiel, wenn man sich nochmal an das Hinspiel in Olmütz zurückerinnert, wo man ja wirklich schwer in die Gänge gekommen ist, wo man eben, wir hatten es mit Domi sehr detailliert analysiert, wo man wirklich, wo die Achter einfach nicht die Tiefe gefunden haben und nicht die Wege in den 16er und wir gesagt haben, ja, da, die Halbverteidiger, die haben probiert anzuschieben, aber die Achter sind die Wege nicht gegangen und dann hast du einfach keine Anspielstation in der Tiefe. Der Einzige, der diese Wege konsequent gegangen ist, ist Silas, was dann auch noch unglücklicherweise bei einem dieser Läufe zum Schien- und Wadenbeinbruch geführt hat. Der Rest hat das nicht so hinbekommen. Das war jetzt in dem Spiel anders und wieder zeigt sich, wir in der Conference League zu Hause sind eine absolute Heimmacht. Nicht nur pulverisieren wir da jeden Zuschauerrekord, den es jemals da irgendwie gegeben hat, sondern wir spielen auch noch erschreckend guten Fußball. Und ich habe aber immer ein bisschen das Gefühl, man guckt sich seine Gegner erst an, ein Spiel lang, weil man dann die Lösungsansätze fürs zweite Spiel hat. Was ich gegen Olmütz oder einen Gegner von der Güteklasse Olmütz etwas unnötig risikoreich fand.
Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, ich bin ja wirklich der größte Pessimist von Mainz 05 Spielen auf Gottes großen, wunderbare Erde. Und ich war vom Olmütz-Spiel mir sicher, dass wir weiterkommen. Also ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwas anbrennen lassen. Gerade was du auch eben gesagt hast mit dieser Kulisse zu Hause, die ist wirklich outstanding. Und was da los war in den ersten Minuten, bevor das Spiel einen dann wieder so wegsediert hat in der ersten Halbzeit, fand ich wirklich krass an Atmosphäre. Und ich stehe im S-Block. Und bis die Stimmung da mal ankommt, da muss aber was los sein. Und das war gegen Olmütz auf jeden Fall mit Anpfiff und so die erste Viertelstunde überragend.
Ich hatte wirklich den ganzen Tag über, war ich so aufgeregt, weil ich wusste, es wird ein legendärer Abend. Dieses Stadion wird einfach voll sein. Alle werden aus allen Rohren irgendwie Stimmung feuern. Aber ich hatte so Schiss davor, dass wir es nicht und dass wir es nicht schaffen. Einfach, weil ich dachte so, es ist wirklich schlimm zu überlegen, du fährst dann nach Olmütz, ist jetzt auch nicht, sag ich mal, der Gegner, mit dem wir gerechnet haben, weil eigentlich hatten wir ja eher mit Lausanne gerechnet. Das heißt, diese Hybris zu sagen, es ist ja nur Olmütz, dass du da drüber stolperst, das ist fast schon mit Ansage. Und deswegen war ich wirklich ultra nervös, dass wir nicht den ernstigen, also so nach dem Motto, wir haben den Ernst der Lage im Hinspiel schon nicht verstanden. Das muss einfach, es kann nicht sein, dass unsere Reise hier schon zu Ende ist.
Ich war mir genauso sicher wie Peter, dass wir weiterkommen, aber es kann ja durchaus zwei Wahrheiten zur gleichen Zeit geben. Das heißt nämlich nicht, dass ich nicht trotzdem arschnervös gewesen bin. Ja? Also von daher, wir kennen alle, Mainz 05 müsste eigentlich ganz locker gegen jemanden gewinnen. Hashtag Mainz 05 e.V. hilft. Und auf einmal schießt du dir das Ding noch gerade selbst rein. Ja? Dass du dir dann noch erlauben könntest, mit Dünnpfiff vom Platz zu rennen und einem Spieler weniger für ein paar Minuten zu spielen, das konntest du dem Zeitpunkt ja keiner ahnen. Stimmt, es gab ja zwischenzeitlich eine gelb-rote Karte. Aber ich habe übrigens immer noch nicht gesehen, wofür es die genau gegeben hat.
Irgendwas mit Philipp Tietz irgendwo kurz vorm Strafraum gezupfelt, aber ich hab's auch nie wieder gesehen.
Am Zipfel gezupfelt.
Am Zipfel gezupfelt vielleicht, das könnte auch gewesen sein. Ich weiß, ach, keine Ahnung, nimmst du mit, ne?
Von dir, der Satz jetzt.
Ich meinte jetzt die gelb-rote Karte. Aber da bin ich auch bei dir. Genau, diese zwei Wahrheiten. Ich war auch tierisch nervös und war mittags schon in der Innenstadt und da waren recht viele Olmütz-Fans. Da war ich schon recht überrascht. Ne? Ich dachte, okay, so viele werden da wohl nicht mitkommen. Ja, war dann doch anders. Aber trotzdem war ich mir sicher und das liegt ein bisschen auch an dieser Urs-Fischer-Art. Da ist gerade so ein Spirit in der Mannschaft, dass ich denke, nee. Das können die sich heute nicht nehmen lassen.
Bald wieder Alphornbläser an der MEWA-Arena.
Oh Gott bewahre, da kriegen wir immer noch die Ohren.
Aber das hat auch unter der Woche jemand bei der Sportschau gesagt, dass er sagte, so, er ist sich eigentlich ganz sicher, dass Mainz, die rutschen auch nicht mehr in den Abstiegskampf, weil wenn dich jemand fragt, so, du kommst aus Mainz, hast du nicht Angst? Nein, die haben Urs Fischer. So, das ist schon irgendwie, das beruhigt den Puls, aber es ist immer noch Mainz 05. Also es gibt so gewisse Dinge bei Mainz 05, die kriegst du auch als Urs Fischer, glaube ich, nicht ausgemerzt. Und je länger man ins Stadion geht und sich das Ganze anguckt, desto größer ist, glaube ich, auch einfach dieses Gefühl, dass du denkst, so, heute könnte wieder so ein Tag der Tage sein.
Was ich so bezeichnend finde, was ein großer Unterschied zu Ära Henriksen ist, wenn man sich Spiele nochmal im Real Life anguckt, dann merkt man, dass diese Spiele wesentlich mehr, ich sag mal, durchgeplant sind. Zumindest erwecken sie den Eindruck. Und du kannst dir sehr, sehr sicher sein, wenn du ein, zwei Laufwege beobachtest und die wiederholen sich nochmal, dass das ein Plan war, dass da ein Gedanke hintergesteckt hat, dass das eben nicht nur wilde Fahrt nach vorne gewesen ist, wie es teilweise bei Henriksen den Anschein hatte, was auch geil war, verstehe mich nicht falsch, aber du merkst jetzt, dass hier mehr Struktur hinter ist, eine klare Idee hinter ist. Wo, und das muss ich ehrlich zugeben, ich bin immer noch ein klein wenig skeptisch und über Urs Fischer erlaube ich mir erst dann ein endgültiges Urteil, wenn ich die Vorbereitung zur kommenden Saison gesehen und erlebt habe und die Transferphase, muss man ja neuerdings noch dazu sagen. Aber das ist eine Grundidee, die sich gut entwickeln lässt und die in erstaunlich klaren Schritten vorwärts schreitet. Es fängt an mit erstmal die Basics reinkriegen, schöne Kompaktheit. Dann auf einmal, wie jetzt gegen die Eintracht, jemanden defensiv dominieren, ohne selbst den Ball haben zu müssen. Ich gebe ihm nur Ballbesitz in Zonen, in denen er nichts damit anfangen kann. Übrigens, wie auch schon gegen Leverkusen in Teilen. Und darauf aufbauend kannst du dir ja Ruhephasen im Spiel selbst gönnen, in Anführungszeichen. Und dann mal höher pressen, dann wieder ein bisschen tiefer pressen. Und dann kommt der nächste Schritt. Und du merkst bei ihm, und das freut mich doch extrem, seine Worte sind nicht nur so dahergesagt, wir müssen mit Ball mutiger werden, sondern wenn er das sagt, dann meint er das erstmal sequenziell. Okay, nach Einwürfen, wenn wir Ballbesitz haben, müssen...
Sequenziell?
Toll. Partiell. Teilweise.
Ah, sag das doch gleich.
Was hatte ich gesagt? Ich bin gerade im intellektuellen Ausnahmezustand. kaum ist die Taktik wieder da, wacht das Hirn wieder auf.
Das finde ich auch gut.
Also teilweise, dass du den Ballbesitz dann in bestimmten Situationen hast. Situativ könnte man auch sagen. Nicht eben dieses Tiki-Taka-mäßige, wir haben jetzt permanent den Ball und jetzt spielen wir den Gegner auseinander. Das, was, glaube ich, so ein Stückchen Albert Riera auch probiert, was ja aber nett
halt
ist.
Mit der
was
Eintracht.
Ich auch, ja, bei der Eintracht. Ich möchte übrigens da auch Domi so ein bisschen zur Seite springen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man einen Trainer daraufhin verurteilt, wenn er das probiert. Deswegen Sandro Wagners Versuch, auch das mit Augsburg zu machen, finde ich erstmal lobenswert, aber du musst das halt wirklich aufbauen, bis du da bist. Du kannst nicht einfach sagen, so Jungs, jetzt haben wir 70% Ballbesitz und dann werden wir das Ding schon rocken in der Intensität.
So, Christian Jakic.
Genau. Ja. Bruder, schlag lang den Ball. Das kann nämlich dann nämlich einfach mal das Mittel sein, um einen großen Gegner zu schlagen. Und dann solltest du tunlichst vermeiden, deiner Mannschaft lange Bälle auszuprügeln. Deswegen dieses schrittweise Einführen auf einem sehr soliden Fundament, das gefällt mir. Und auf einmal bin ich doch so ein bisschen angefichert.
Du warst ein bisschen skeptisch, erinnere ich mich, ne? Als der Name Urs Fischer so...
Ja, ein bisschen. Ich hatte gar keinen Bock auf den. Ich bin da auch ganz ehrlich. Und ich fühle immer noch nicht zu 100% den Vibe. Also ich sehe ihn und denke mir, joa, nett der Opi. Aber es soll jetzt überhaupt nicht despektierlich sein. Wirklich null. Ich finde den als Typ total authentisch, mega, auch wirklich sympathisch. Da geht nichts drüber hinweg.
Ich mit.
Fachlich auch meine ich alles nicht, sondern was ich einfach meine, ist dieses Energielevel. Wir hatten sonst immer Leute hier, Mainz ist die einzige Stadt in Deutschland, in der noch ein König funktionieren würde. So. Und Urs Fischer hat diesen Alleinherrscheranspruch überhaupt nicht, hast du das Gefühl?
Christian Heidel ist ja noch.
Einer ist ja da, also, ne?
Funktioniert ja
noch. Der Usurpator hat noch nicht zugeschlagen. Aber, dass er das so unaufgeregt macht, ohne mal die großen Töne. Chapeau Christian Heidel an der Stelle dann nochmal, der das schon so ein bisschen angekündigt hat. Von der Spielidee ist das nichts Neues, ist sogar was Altes. Aber vielleicht aufgrund des Charakters von Urs Fischer trägt uns das etwas weiter. Aber wie gesagt, das wird sich erst nach der Vorbereitung in der kommenden Saison zeigen. Und welche Spieler uns verlassen und wie wir darauf aufbauen können, etc. pp. Das wird dann für Urs Fischer vielleicht auch mal eine neue Erfahrung sein. Und wie er dann auch mit jungen Spielern umgeht. Das sind so noch die Punkte, an denen ich zweifle. Aber er überzeugt mich immer mehr mit seiner konstanten, ruhigen Arbeit. Deswegen, da muss ich dann auch mal zu Kreuze kriechen und sagen, alles klar, Urs, bis hierhin, guter Job.
Eigentlich habe ich ja nur einen Wunsch, abgesehen davon, dass ich diesen Wunsch unabhängig von Urs Fischer sowieso habe, aber...
Weltfrieden.
Ja, kommt dem sehr nahe, okay. Der Sieg in Leipzig. Weil ich würde einfach gerne erleben, wie dieser wirklich ruhige Typ und Trainer, wie der so einen internationalen Titel feiert. Das möchte ich einfach, glaube ich, mal erleben, wie der eskaliert.
Franz Beckenbauer 1990, verschränkte Arme... Komplett weg, einfach über den Rasen geschlendert,
ja,
und nicht geguckt.
Ich glaube, also, da wäre ich, also, ich wäre sowieso dabei, aber gerade dafür wäre ich wirklich dabei.
Ich wäre auch gerne dabei, aber ich muss dann schon zum Friseur mir die Haare rot-weiß färben lassen, wie ich es dir bei euch versprochen habe, ne?
Ich bringe die Spraydose mit und.
Du sagst, das machen wir bei der Live-Show.
Ich habe es nicht vergessen.
Nee, wir auch nicht.
Stehe im Wort.
Du, ich glaube, Felicitas, wir wollen das zwar bei der Live-Show machen und wir werden da einen Stand anbieten, wo man sich die Haare rot färben kann.
Kinder schminken.
Kinderhaare färben.
Kinderhaare färben.
Aber ich glaube, da werden die Dämme bereits in Leipzig brechen. Da werden die Spraydosen früher ausgepackt. Aber liebe Freunde, geht nicht zu euren Kollegen, die auch hin und wieder eine U-Bahn besprühen. Das geht schwieriger weg, ne, möchte ich sagen.
Ja.
Nimmt das Haarfärbespray von Fastnacht.
Also ich glaube, in Leipzig gibt es genug Friseure, die sehr,
Alter,
sehr,
eine
sehr
Trikolore-Frisur.
Sehr gut.
Hör mir auf,
Haare färben
können. Übrigens, das damals war wirklich bei einem Friseur gemacht. Das war jetzt nicht für zwei Tage. Ich hatte die Frise anderthalb Jahre, glaube ich. Und es war eigentlich mein roter Irokese. Aber den hatte ich dann keinen Bock mehr, irgendwann immer zu stylen. Und es sah auch sauscheiße aus. Muss man
gut, dass es davon kein Foto gab.
Irgendwo im Familienalbum liegt da bestimmt noch ein ganz schreckliches Foto davon rum. Wenn ich es finde, bringe ich es mal mit.
Ich wäre gespannt.
Wollte aber noch was zu Urs Fischer sagen. Ja. Und zwar, ich habe nochmal heute so ein bisschen drüber nachgedacht, über Urs Fischers Zeit bei Union. Und man muss sagen, Urs Fischer beherrscht dieses Spiel aus Europapokal und Bundesliga. Er hat Union damals in der Conference League, in der Conference League-Saison, in die Europa League geführt, in einer Europa League-Saison in die Champions League geführt. Das heißt, dieser Rhythmus, Donnerstag, Sonntag, Sonntag, Donnerstag, den hat er einfach drauf und er weiß auch, wie er das zu managen hat. Weil ich finde, gerade zu Beginn der Saison, wir erinnern uns, als Christian Heidel in Dresden vor dem Pokalspiel stand, gesagt, es ist ein Skandal, dass wir am Donnerstagabend in Trondheim spielen und wir müssen Montagabend in Dresden spielen und so weiter. Man merkt ja schon, dass das für kleinere Vereine schwierig ist, dann auch einen Kader so groß hinzukriegen, die Leistungsträger richtig, sagen wir mal, zu belasten. Zumindest wird es immer zu einem Problem gemacht, ob es das am Ende ist. Ich habe gerade das Gefühl, bei Urs Fischer spielen alle durch und es funktioniert auch. Er weiß irgendwie, wie er das zu managen hat. Diesen Eindruck habe ich aus seiner Erfahrung raus. Und das sehen, glaube ich, auch die Spieler, dass sie wissen, hey, der Typ hat echt Erfahrung auf dem Gebiet, der kriegt das hin.
Er trainiert dann halt einfach nicht. Also das ist dann halt sehr, sehr konsequent. Also er sagt dann so, Beine hochlegen und dann wird halt in der Rückenlage die Videoanalyse gemacht. Ist doch in Ordnung. Warum nicht? Ab in die Eistonne, dann sind alle wach und hören wir auch bis zum Ende zu. Dann muss ich an Per Mertesacker denken. Ja. Ne? Aber ich glaube, wenn die Regeneration stimmt, wenn du gut schlafen kannst, wenn du genug trinkst, wenn du, vielleicht das auch mal sehr, sehr witzig, weil wir letzte Woche über Benny Hoffmann gesprochen haben. Ich hatte irgendwann mal, habe ich an so einem CrossFit-Wettbewerb mitgemacht und der ging über 2 Tage und ich hatte mit derartigen Belastungen noch nie was zu tun und wusste überhaupt nicht, wie ich mich darauf, also mal so ein Workout und dann wusste ich aber schon, leck mich am Arsch, dann habe ich teilweise eine Woche Muskelkater gehabt und dann hatte ich halt so einen Wettbewerb und dachte so, puh, der geht über 2 Tage, wie soll ich denn am 2. Tag jetzt noch irgendwie im Team war das, irgendwie noch Leistung aus dem Körper holen. Und irgendwie hatte ich Kontakt mit Benny in der Zeit und habe dann gesagt, sag mal, Regeneration, sag mal was. Und da hat er mir ein paar Sachen gesagt, die bei mir geblieben sind. Nicht zu viel essen ist Stress für den Körper, vor allen Dingen nachts, du brauchst einen guten Schlaf. Genug trinken und wenn du was isst, guck, dass du auch salzige Sachen zu dir nimmst, damit dein Körper das halt auch wieder auffüllen kann, weil du schwitzt viel. Du verlierst Salz im Körper, also dass du das auffüllst, auch ruhig was Süßes zwischendrin zu dir nehmen. Ne? Und er sagte, wenn du, das ist aber eine Präferenzsache, wenn du ein Eisbad nimmst, das erste ist in Ordnung, aber dann mach kurz danach ein zweites. Und es war Hochsommer und das erste Eisbad war wunderbar. Ich habe einfach so gekühlte Erbsen in die Badewanne geschmissen. Alles, was ich in der Tiefkühltruhe finden konnte, landete in der Badewanne.
Noch verpackt oder?
Ja, natürlich.
Ja, gut.
Nö, die habe ich danach dann aufgetischt.
Ja, das weiß ich ja nicht.
So, und dann bin ich raus, habe 5 Minuten gewartet und bin ein zweites Mal in die Badewanne. Und das war hart.
Was war dann das Harte daran?
Dann hat der Körper auf einmal angefangen zu zittern. Aber leck mich am Arsch. Dann kam die Kälte richtig an. Aber nicht so ein bisschen, sondern so richtig, richtig. Und ich sag mal so, Hochsommer, dicke Socken, Jeans und dicker Pullover war ich noch am Abend auf einer Geburtstagsfeier, weil so kalt war mir dann tatsächlich. Und am nächsten Tag war aber alles super und ich konnte tatsächlich noch den zweiten Wettbewerbstag, okay, mit einer halben Stunde aufdehnen, angehen. Aber das vielleicht noch eine kleine Anekdote. Aber wenn du so ein Wissen hast, wenn du das medizinisch begleiten kannst, wenn das wirklich professionell betrieben wird, die haben nochmal ein ganz anderes Fitnesslevel natürlich und du hast ja auch keine so hohe, ich sag mal, Oberkörpermuskelbelastung, sondern es ist ja mehr eine Ausdauergeschichte für die Beine vielleicht in der Muskulatur. Wenn du das auch noch massiert bekommst, etc. pp., dann ist das natürlich perfekt. Wenn du dann noch punktuell rotierst und auch noch vorher sagst, Rotation wird gar keine so große Rolle spielen, dann vertraut dir eine Mannschaft auch. Und wenn sie sieht, oh, es kommen keine Verletzungen, die eintreten, wir können trotzdem spielen, wir können performen, dann stärkt das natürlich total dein Vertrauen in diesen Rhythmus.
Ja, und dann denke ich mir halt, ne, wir haben viel darüber gesprochen, was diese Doppelbelastung mit uns auch für die Bundesliga mit sich bringen könnte. Und am Ende stehen wir hier nach 2 englischen Wochen, haben in der Bundesliga die maximale Ausbeute geholt und sind noch international weitergekommen. Also da kannst du nur alles richtig gemacht haben.
Ich fand auch vor allem jetzt, letzte Woche war ein Brett, also Donnerstagabend, spätes Spiel in Olmütz und dann Sonntag in Bremen. Mhm. Reisestress, ja. Ich meine, ich bin da jetzt...
Wie funktioniert Grünkohl als Regenerationsmittel, Peter?
Fantastisch. Ich war Montag topfit. Ich war vorm Wecker wach. Um 8 war ich schon wach, ja. Tatsächlich, hat sehr gut funktioniert. Ich befürchte, es ist ein bisschen zu fettig als Regenerationsessen, weil der Grünkohl, ich habe ja gedacht, es sei so spinatartig, aber es wird richtig mit so Speck angesetzt. Das war eine richtige deftige Geschichte nochmal da um 22 Uhr.
Wenn die Fischer früher vom Boot kommen, dann musst du natürlich erstmal was Deftiges reingeschmissen werden.
Ja, eben drum. Jawohl. Der Kollege Schlecht war das ja gewohnt.
Der hätte das Hemd.
Da muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mittags hat er noch gesagt, oh, ich habe zu gut gefrühstückt. Der hatte da irgendwie, der hat mir ein Foto gezeigt, ein Höllentoast mit Ei und Sauce Hollandaise und sonst was. Und hat mir mittags, wir haben noch ein Käffchen getrunken, mir das an den Bremer Stadtmusikanten. Und da hat er mir noch gesagt, ich weiß nicht.
Und habt dem Esel an die Hufe gelangt.
Ja, natürlich, ne? Habt ihr ja gerade gesehen.
Am Zipfel gezupft,
ne? Ohne gelbe Karte. Und da hat er noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das heute Abend schaffe. So gern ich es mache für die Hinterhofsänger, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann haben wir uns abends getroffen, meinte er, nö, jetzt geht's eigentlich wieder, jetzt hab ich wieder Bock. Und mit den Bratkartoffeln. Lang,
aber wahrscheinlich mindestens zwölf Stunden gefühlt.
Ja, und er hat auch noch richtig geschafft dazwischen. Also, er hat richtig reingehauen.
Also bis 21 Uhr. Also ja. Das ist ja, was du da noch alles machen musst, neben Pressekonferenz und Einzelkritiken schreiben etc. pp.
Ja.
Das weg zu malochen bis 21 Uhr. Herr Schlecht, hier ziehen alle
die Sonnenbrille.
Ihre Sonnenbrille, genau.
Das hätte ich nicht machen sollen, das ist ja richtig hell hier drin. Das ja jetzt erst.
Verblendet, ja du. Aber, um dann nochmal den Weg zu Olmütz zu finden, insgesamt hat man ja auch da fast schon zu wenig Tore erzielt. Man hätte viel mehr Tore erzielen können. War eigentlich zu keiner Phase richtig im Bedrängnis. Es gab eine Großchance für Olmütz in der ersten Halbzeit. Das war es dann aber auch. Ein sehr, sehr souveräner Auftritt. Und trotzdem, Urs Fischer hatte auch gesagt, um das Thema Regeneration und Belastung nochmal kurz anzusprechen, die erste englische Woche ist nicht das Problem. Das zweite Spiel gegen Olmütz ist auch nicht das Problem. Aber hinten raus die Körner dann noch zu haben, vor allen Dingen die mentale Frische zu besitzen, das ist so der Punkt. Und wer momentan körperlich, mental einfach the fresheste from the freshness ist, ist Paul the Freshness Nebel.
Wahnsinn. Wahnsinn. Er ist auferstanden. Ich freue mich so für den Kerl. Ich gönne es ihm so, dass er da gestern zum Derby-Helden wurde. Gibt dir auch das ein oder andere Gerücht bezüglich der Eintracht und Paul Nebel? So wie der gestern gejubelt hat, glaube ich, der bleibt.
Bei der Humna einfach noch rufen, Scheiß Eintracht!
Das wäre mal ein Statement gewesen.
Ich fand es unfassbar lustig. Ich habe irgendeinen TikTok gesehen, wo jemand sagte so, wie sehr kann man Frankfurt hassen, wenn man Paul Nebel ist? Guckt euch die Vereinshistorie von dem an. Der spielt bei Mainz, der war bei Karlsruhe, der war bei Offenbach. Den wollen wir hier nicht. Und ich so, ja gut, dann ist das geklärt.
Da halt
das
hier.
Unterschreibe Paul ich Nebel. So
100%. Ja, bleibt er halt hier, Paul Nebel, gell? Dann halt nicht lieber Eintracht. Die haben ja schon mal nach dem Amiri damals verschreckt, als sie da mit Fahnenstangen beworfen haben an der Eckfahne. Ne?
Ja.
Gab es ja auch mal das Thema.
Wird die Papierkügelchen hochgehalten.
Die Papierkügelchen und so, genau. Da ist ja einiges runtergeflogen. Da hätte ich auch keinen Bock für die zu spielen an seiner Stelle.
Also was der auf den Rasen zaubert aktuell. Ich fand es dann gegen die Eintracht, da war ja Nadim Amiri in der Halbzeit irgendwie im Interview und sagte so, ja, er fängt jetzt wieder, er kommt zurück ins Mannschaftstraining und ist dann wieder auf dem Platz. Und ich bin so, muss er erstmal an Paul Nebel vorbei.
Tatsächlich, oder? Wird jetzt ein bisschen spannend, gerade wenn er noch nicht so richtig fit ist.
Ich glaube tatsächlich, Nadim muss sich einfügen, muss sich den Platz auch wieder zurückerarbeiten. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es für Jae Sung Lee ein bisschen enger wird, gar nicht mal so sehr für Nadim dann, weil Lee immer noch diese Tendenz hat, mal hin und wieder abzutauchen. Er macht dann halt sehr, sehr viel über Ballgewinne wett und du musst auf dieser Achterposition im Halbraum sehr, sehr viel laufen. Nadim muss ein bisschen gucken tatsächlich, weil er da doch das ein oder andere defensive Manko hat. Das hat Lee zwar auch, aber ich sag mal so, weiter hinten. Da ist der Nadim teilweise gar nicht erst. Deswegen, es könnte schon durchaus zu mehr taktischer Rotation, je nachdem, welcher Gegner da vor dir steht, kommen.
Sorry, dass ich jetzt voll abgehe vom Thema, aber Nadim Amiri hat ja am Donnerstag, war ja auf der Tribüne, hatte so eine endgeile Lederjacke an und es gab so einen sensationellen Tweet, wo irgendwie drüber saß er da so in dieser Lederjacke da, so in diesen Luxussesseln. Dann stand so drüber, Amiri sieht einfach aus wie DSDS-Gewinner 2007.
Ja.
Komplett on point. Komplett on point.
Auch mit dieser kleinen schwarzen Sonnenbrille, ne?
Sensationell.
Aber würde heute mit der Brille gut in die Runde passen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich. Hier bei den coolen Kids mit den Sonnenbrillen, ne?
Einladung
steht. Und
coole
Leute würden coole Kids sagen, ne? Genau, ja. Mhm.
Die jungen Leute, Peter Bühne sagen.
Ja, die verrückten jungen Leute, ne? Ja.
Es war, ihr merkt schon, also die Stimmung ist viel zu gut eigentlich hier. Ich habe auch gar nicht so viel Lust, über Taktisches zu reden, weil schlussendlich, die Mannschaft hat sich das wirklich erarbeitet, ohne dabei hässlich zu agieren. Es war ja jetzt auch kein überhartes Spiel, bis auf Philipp Tietz nach 8 Sekunden einmal kurz zugelangt hat und ich mir dachte, Hossa, das ist die schnellste rote Karte der Bundesliga-Geschichte.
Ja, so schlimm war es auch.
Nein, aber nicht. Aus dem Block heraus.
Ja, aber auch kurz ein bisschen, habe auch kurz ein bisschen geschluckt und dachte, oh, hoffentlich meldet sich da nicht der VAR.
Mhm, ich habe auch gedacht, die falsche Energie zum falschen Zeitpunkt ist.
Und weil der Peter hier ist, müssen wir natürlich nochmal kurz über den Schiedsrichter
Jellenberg.
In dem Fall Stieler.
Ja. Unterschiedsstieler.
Wie der Andreas Bocchius ihn genannt hat. Thomas Stieler.
Das habe ich auch gehört von dir. Thomas Stieler.
Thomas Stieler. Das ist so ein bisschen. Ich habe gesagt, ja, das ist ja auch der Jörn Höcke jetzt hier. Ne? Also so eine Namensverwechslung ist schon fies, Herr Bocchius.
Tobias müsste er natürlich korrekt ausgesprochen werden.
Tobias Jöllenbeck. Auf jeden Fall gab es da eine Situation, wo der VAR eingriff, möchte ich sagen. Und zwar beim Geraldo Becker. Und für mich sah das tatsächlich aus unserem Blog, es gibt halt einfach so bestimmte Bewegungsabläufe, wo man auch aus großer Distanz sieht, es könnte seriöser gewesen sein, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und Becker bisher auch nicht aufgefallen als jemand, der fallen geblieben ist oder der geschauspielert hat. Und dann lag er da und ich dachte mir, vielleicht könntet ihr mal eingreifen. Und ich hatte auch schon das Gefühl, die Eintracht spielt weiter in der Hoffnung,
dass vergisst er. Die haben einfach alles ignoriert. Die haben einfach weiter nach vorne gespielt. Wir haben ja alle gepfiffen, alles hat gerufen. Und ich sage so, der liegt da. Jetzt.
Wobei, da möchte ich die Frankfurter in dem Kontext mal in Schutz nehmen, weil Stieler hat häufig Spieler liegen lassen und sich gedacht, das gibt Selbstheilung.
Ja, aber der ist ja nicht mehr aufgestanden.
Das gab es aber auch öfter. Er hat häufig auf die Selbstheilungskräfte vertraut.
Ich bin Fan davon zu sagen, wenn es keine Kopfverletzung ist und du jetzt nicht siehst, wie bei Silas, dass da irgendwie Bein in drei Teilen hängt, also wirklich alles Gute nochmal. Wenn das nicht der Fall ist, ja, lass laufen halt. Also ganz ehrlich.
Habt ihr das in Bochum gesehen? Da ist ein Bochumer gefoult worden, normales Foul, an der Seitenlinie.
Maxi Wittek, ja, habe ich
gesehen. Und dann rennt der, ich habe den Namen des
Uwe Rösler.
Uwe Rösler hin, packt den und hebt den hoch und scheißt den zusammen.
Der Blick von Maxi Wittek zu seinem Trainer, während er noch schmerzverzerrt dasteht und denkt, was ist mit dir los?
Vor allen Dingen, ich fand das jetzt auch, also es war schon ein Foul, das wehtun kann. Ne? Also,
das sah schmerzhaft aus, habe ich auch gestern gesehen noch, ja.
Auf jeden Fall wesentlich schmerzhafter als das von Geraldo Becker, denn also wenn du da flüchtig drauf geguckt hast, hättest du nichts gesehen, ehrlicherweise. Und ich muss auch nach wie vor sagen, er wird ihm vielleicht ein bisschen den Nagel perforiert haben. Aber auch wirklich nur ganz vorne an der Spitze. Ich hätte diesen Elfmeter gegen die Eintracht gerne genommen, aber an sich für den Fußball nicht gewollt. Ich finde dann allerdings, wenn du sagst, das ist ein Elfmeter, und bei dem, was du schon hast laufen lassen in dem Spiel, kannst du mir nicht in einer Situation 10 Minuten vorher kommen und sagen, ja, da hat der Dünni da Costa aber den Johnny B. aber ein bisschen geschubst.
Er hat es ja nicht irgendwie gesagt. Er hat gesagt, ja. Es lag ein strafstoßwürdiges Foul vor.
Nein, stopp, weil es war ja eigentlich so, wir haben ja erstmal alle wieder angestimmt. Videobeweis abschaffen, Videobeweis abschaffen.
Dann sagt
es lag
der,
ein Handspiel vor. Videobeweis, ja!
Ich hab dann da gestanden.
Dann 5 Sekunden Pause. Gleichwohl.
Ich habe das nicht gehört, es ist in meinem Jubel unter. Ich habe da schon gebrüllt und die High Fives verteilt. Ja, wir haben ihn, wir gewinnen das Ding doch. Ich habe es nicht gehört und auf einmal höre ich ihn da weitersabbeln. Lag im Vorfeld ein strafbares Foul. Also oh, ich brauche diese Ansagen nicht. Ich brauche die Ansagen nicht.
Nein, vor allem,
wenn sie dumm ausgeführt werden.
Vor allem einfach mit dem Bewusstsein, du weißt ganz genau, so wie du den Satz baust, willst du alle trollen. Also ja, kannst du mir doch nicht anders erzählen. Ja.
Ich meine, der Typ hat ja auch ein paar Bundesligaspiele auf dem Buckel. Ja.
Nein, der hat genauso einen literarischen Anfall bekommen, wie Danny da Costa, also Urs Fischer verkaufen wollte, wie er gleich aufs Scheiß ausgeht. Er hat halt einen Spannungsbogen eingebaut, was halt komplett unnötig
ist. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, die einzige Situation.
Es gibt Freistoß für die Eintracht, keinen Elfmeter für Mainz 05, gleichwohl ein strafbares Foulspiel vorlag, da ist aber im Vorfeld ein strafbares.
Doch keiner zu. Ich glaube, das wäre wirklich der einzige Moment gewesen, wo ich diese blöde Tafel am Fernseher gebraucht hätte, wo steht Strafstoß, Fragezeichen, Entscheidung, kein Strafstoß, Entscheidung, Freistoß, Eintracht Frankfurt.
Foulspiel im Vorfeld, was ich so, von mir aus, da kannst du ja erklären.
Aber in einer epischen Länge und dann wartet er noch.
Er hat es wirklich gewollt, ne?
Er wollte wirklich, dass wir uns alle aufregen.
Und nie, kein Mensch der Welt sagt gleichwohl, außer er kriegt eine Pistole an den Kopf gehalten oder ist halt, muss halt so Videoschiedsrichter Beamtendeutsch
reden. Oder kommt
reden.
Aus dem Mittelalter.
Ja, oder so, genau, oder auf Mittelalter merken vielleicht noch genau, ja.
Oder ist studierter Jurist.
Ist er denn eigentlich?
Weiß ich nicht.
Welcher Schiedsrichter ist kein Jurist oder Zahnarzt, oder?
Ich habe noch nie einen Zahnarzt hören sagen, ihre Zähne sind schön weiß. Gleichwohl,
ja,
wir haben Karies hinten rechts.
Mein Zahnarzt spricht immer Klartext.
Mehr Zahnärzte als Schiedsrichter.
Er mit mir. Ich kann nicht reden, weil ich weiß.
Ich habe eine Hand im Mund.
Eine Hand und so einen Sauger im Mund dann noch. Ich kann mich ja nicht wehren.
Und Herr Kroh, wie geht es Ihnen? Wie war der Urlaub? Ich kann bitte nicht reden.
Und hört nur den Sauger.
Ja. Also ich fand, das war ein unglückliches Ding. Ich brauche diese Ansagen generell nicht. Und du merkst ja auch schon, dass alle Szenen probieren, den Schiedsrichter zu übertönen. Und die Schiedsrichter können auch gar nicht so laut sprechen, als dass sie noch im Stadion gehört werden, wenn beide Szenen Vollalarm geben. Deswegen, und weil sie einfach, Entschuldigung, Offensichtlichkeiten darlegen. Das, was sie mir sagen, wird mir auch allein durch die Entscheidung deutlich. Also ich brauche das nicht nochmal verklausuliert zu hören. Also
ich brauche es auch nicht. Es tut mir auch leid für die, das ist ja auch irgendwie nochmal...
Ich wollte gerade sagen, die können ja auch nichts dafür, die müssen den Job ja machen.
Ja, genau. Und es ist in so einer...
Ich fände es interessanter, wenn die Fußballer das selbst ansagen müssten.
Das möchte man, glaube ich, nicht hören, oder? Ja, ich denke mir dann immer, die sind eh schon gestresst und dann musst du da noch vor 30.000, was ja noch eine geringere Zuschauerzahl ist, im Verhältnis zu dem, was einem so in Dortmund droht, musst du dann da echt auch unpopuläre Entscheidungen kommunizieren und du machst es halt nie jemandem recht. Du kriegst immer auf den Sack.
Also ehrlicherweise Challenge-System und das Ding ist durch. Also ganz ehrlich, lass das mit der Erklärerei fertig und dann entscheidet der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder fertig.
Für mich... Ich habe es gestern wieder gemerkt bei diesem sensationellen 2:1-Tor. Das ganze Stadion geht ab und ich stehe da und denke, die Frankfurt reklamieren. War das vorhin faul? War das Abseits?
Dann wird noch die Torhymne unterbrochen.
Ja, und ich renne nicht in der 87. oder 89. nach dem Siegtreffer gegen die Eintracht. Da müsste ich ja eigentlich da auf und ab rennen, irgendwie Leuten in den Arm liegen. Und ich stehe da und überprüfe, scheiße, das könnte Abseits gewesen sein. Das ist doch, Mann. So.
Mann!
Riech ich doch wieder auf!
Es ist einfach so, wie es umgesetzt ist, einfach nicht gut.
Ja.
Gleichwohl habe ich mich sehr über den Sieg gegen die Eintracht gefreut.
Ja, und das muss man vielleicht auch noch zum Spiel sagen: Es gab vorher die fast tränenreiche, ich weiß nicht genau, Abschiedsrede an Johnny Burkhardt. Das fand ich einen sehr schönen Schachzug. Auch, dass er das durfte von Frankfurter Seite. Ich glaube, da ist man als Trainer auch nicht so begeistert, wenn der so 3 Minuten vor Anpfiff dann nochmal rausrennen muss.
Das hatte auch überhaupt nichts Beeinflussendes. So, jetzt rühren wir den Jonathan gerade mal kurz zu Tränen.
Ne?
Und dann hat er auch gar keine Lust, gegen uns zu treffen.
So, und jetzt
wir halten den Blumenstrauß bitte genau über das Eintracht-Logo.
Und ich muss sagen, wie mein guter Freund Max gestern auch zu mir im Stadion sagte, als Christian Heidel...
Ich dachte Moritz.
Ja, Max und Moritz tatsächlich sind gute Freunde von mir. Wir haben sehr, sehr viele Schwenker.
Und wer ist jetzt Martin?
Wir haben keinen Martin. Noch nicht. Ich hoffe, ich erzähle nichts falsch.
Martin,
melde dich, wenn du Schwenker werden willst. Als Christian Heidel da so anfing und sagte, so, und jetzt sag ich euch mal, wer hier pfeift und so. Und dann hat er einfach richtig mal so eine Chefansage gemacht. Hat er sich auch umgedreht, Max zu mir und sagte, so, der Chef hat gesprochen. Wo ich auch dachte, ja, Don Heidel. So ist es. Und ich hab geklatscht. Er hat gesagt, richtig, Christian, so ist es.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in dem Moment einfach zurückgehalten.
Du hast gepfiffen.
Das ist mal, neben Namen ist meine zweite große Schwäche Pfeifen.
Das kann ich leider auch nicht.
Ich kann nur.
Genau, so, ja, Wind of Change geht noch, ne?
Genau. Ja. Aber dann hört es auch auf. Also ich bin prinzipiell auf der pfeiftechnischen Seite für den Weltfrieden, um Wind of Change aufzugreifen. Aber ich liebe Johnny als Typ und ich finde ihn, so wie ich ihn persönlich auch kennengelernt habe, überragend als Mensch und ich finde ihn auch als Fußballer toll. Ich werde ihn jetzt nicht im Eintracht-Trikot irgendwie großartig supporten, wenn ich im Stadion bin.
Ja.
Wenn die Eintracht irgendwie europäisch spielt und Johnny schießt ein Tor, wie er es, glaube ich, Doppelpack in der Champions League gemacht hat, dann freue ich mich sehr für Johnny. Da stehe ich auch ganz ehrlich zu. Das ist mir komplett Latte und da braucht mir auch keiner irgendwas von Konkurrenz und bliblablub erzählen. Aber es geht jetzt nicht so weit, dass ich in einem Rhein-Main-Duell mich da hinstelle und dann auf einmal Johnny Burkhardt applaudiere. Das ist meine persönliche Sache, aber Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ein ehemaliger Spieler kommt hier hin, der hat uns hier hingeschossen, Applaus. Ich brauchte aber auch keine Belehrung vom Papa.
Ich wollte sagen, ich kann auch nicht pfeifen, aber ich wollte pfeifen. Ich wollte nämlich Christian Heidel auspfeifen.
Echt?
Weil ich mir denke so, nein, also das Ding ist,
Stadionverbot.
Ich finde es richtig, ich finde es gut und ich finde es richtig, dass Johnny im Stadion verabschiedet wird. Das hat er verdient, der ist wirklich eine Vereinslegende bei uns, spielt halt jetzt für die Eintracht. Okay. Aber du merkst dann halt einfach in so einem Moment, Christian Heidel kann dann auch nicht aus seiner Haut. Also dann muss er ja nochmal da 5 Takte zu sagen. Und ich finde, das wird der Situation nicht so ganz gerecht. Also es ist Johnnys Moment. Und am Ende stand ich dann so, jetzt bin ich heute auch noch von Christian Heidel belehrt worden. Applaus.
Ich nehme ihn jetzt mal in Schutz. Ich verstehe auch diese Emotion, aber ich hatte das Gefühl, Christian Heidel wertet das als persönlichen Angriff, wenn jemand Johnny Burkhardt auspfeift. Und ich, also.
Dann stellt er sich breitbeinig davor und sagt,
ich genau,
dann
da. Und ich habe wirklich von so vielen Leuten, auch die auch echt nah dran sind, Geschichten gehört, wie Johnny Burkhardt, also generell, wie er ist und wie er sich gibt und wie er sich verabschiedet hat und in was für einer herzlichen Form und wie fair das abgelaufen ist diesen Sommer. Und da muss ich sagen, Johnny Burkhardt ist nicht nur ein verdienter Spieler, der ist für mich nochmal so eine Stufe drüber. Ja. Und man hat es ja auch in den letzten, jeder hat den Kerl geliebt oder liebt ihn immer noch, auch wenn er jetzt ein
Verstrickler spielt.
Ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn auch immer noch. Und dem wünscht man einfach wirklich alles Gute von Herzen, weil er einfach auch so ein geiler Typ ist. Und ich glaube, da sind mit Christian Heidel die Gäule durchgegangen und hat gesagt, was fällt euch ein zu pfeifen, wenn ihr wüsstet, wie lieb der jeden Tag ist.
Aber auch da, wir hatten es vorhin einmal kurz, manchmal gibt es mehr als eine Wahrheit und es ist Platz für mehrere Wahrheiten gleichzeitig.
Absolut.
Und wenn jemand aus Abneigung gegenüber der Eintracht pfeifen möchte, ich glaube, das ist die Abneigung gegen die Eintracht, nicht gegen den Spieler Johnny Burkhardt. Und das würde ich auch wirklich komplett für alle so einfach mal behaupten. Dann ist das in Ordnung. Wenn jemand Johnny Burkhardt über die Maßen dankbar ist und das auch trotz der Konkurrenz ausdrücken möchte, im Stadion, bei dem Spiel, ist das in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ich liebe den Johnny, aber jetzt in dem Kontext ist mir das irgendwie zu viel, so wie ich, dann ist das in Ordnung. Und all diese Wahrheiten dürfen gleichzeitig existieren. Und ich finde, da hätte Christian auch ruhig mal Gnade vor Recht ergehen lassen dürfen und das einfach mal so stehen lassen dürfen. Und dann ist es vielleicht auch ein kleines Signal mal an ein paar andere Spieler. Also Leute, wenn ihr wirklich Legenden unangefochten werden wollt, ihr könnt überall hinwechseln. Aber wenn ihr nicht mindestens Johnny Burkhardt seid, wechselt nicht zur Eintracht. Und dann ist das in Ordnung. Und das hat auch nichts mit übertriebener Abneigung gegen die Eintracht irgendwie zu tun. Egal, ob man das jetzt Derby, Duell oder Nachbarschaftsgekungel nennt, ist mir Latte. Auch da kann jeder sagen, was er will. Möchtest du es Derby nennen? Du hast es schon Derby genannt, dann ist es ein Derby.
Habe ich es Derby genannt?
Ja. Ist ja egal, dann nenn es halt
S8-Duell. Ist so angezählt
aus dem
Nichts.
Ich bin da flexibel.
Moralisch flexibel, was das angeht. Ich werde mich doch jetzt hier nicht von der Eintracht auf einen Titel festlegen lassen.
Ich finde, solange wenn wir es gewinnen, ist schon ein Derby.
Ja. Mit der Definition okay. Kann ich sehr gut leben.
Das ist ja dieselbe Definition, wie die Eintracht sie anwendet.
Ja, genau.
Also von daher. Und auch da gibt es nette Menschen auf der anderen Seite. Deswegen,
absolut.
Man muss das nicht immer so schwarz-weiß sehen. Kleiner Pan müsste das sein. So, und das hätte man einfach mal so stehen lassen dürfen. Einfach mal die Meinungsvielfalt in dem Kontext Meinungsvielfalt sein lassen. Fertig. Und ich glaube, dann wäre die Ehrung noch ein Tacken ehrlicher gewesen, als sie ohnehin war. Denn man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn man Geschichten hört von anderen Leuten, die jetzt nicht prominente Fußballer sind, die da auf dem Rasen stehen, die dann zur Eintracht wechseln, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen, weil das deren normale Arbeit, weil das ihre normale Arbeit ist, und du dann hörst, wie mit denen umgegangen wird im Miteinander, jetzt dann so zu tun, als wäre das immer komplett selbstverständlich, ist ja auch nicht ganz koscher. Und deswegen, finde ich, hätte diese Belehrung an der Stelle nicht sein müssen. Ist aber auch wieder Geschmackssache. Und Christian ist deswegen auch kein schlechter Kerl.
Ich bin da voll bei dir, genau. Diese mehreren Wahrheiten dürfen existieren. Dennoch sage ich Stadionverbot für alle, die nicht für alle, die pfeifen.
Ich halte das wieder aus. Neutral, die Schweiz.
Ja, genau. Nein, Quatsch, natürlich sehe ich ganz genauso. Aber ich bin auch immer noch so in love mit Johnny, dass... Ja. Dass ich da auch denke, jetzt hört's da auf mit dem Gepfeife, da.
Da kommt wieder der Kaiser in dir raus.
Der Kaiser mir raus. Ja, richtig, ja.
Ich habe noch eine kleine Sache.
Ja, bitte.
Und zwar musste ich dann doch sehr, sehr lachen, weil wir ja am Donnerstag gegen Olmütz eine unfassbar geile Gutenberg-Choreo hatten. Und mir geht ja das Herz auf,
ich weiß,
wenn es Richtung Gutenberg geht. Muss ich ja sagen, ich bin ja studierte Buchwissenschaftlerin.
Ich auch.
Ich bin in dem Lore von Gutenberg ganz tief drin. Deswegen ist das auch nur Schicksal, dass wir in der Conference League gegen Straßburg spielen. Weil er ja als Steuerflüchtling dahin gegangen ist. Man kann es nicht beweisen, vielleicht hat er die Glockengießerei da gesehen und gedacht, Mensch, so
Lettern und so. Man kann sogar genau sagen, dass es so gewesen ist, dass er sich die Technik von der Glockengießerei für die eigenen Stempel übernommen hat. Aber es gab lange einen Forschungsstreit, ob er jetzt den Buchdruck in Straßburg oder in Mainz erfunden hat. Und das hat man dann schließlich belegen können, es war in Mainz.
So, deswegen finde ich das unfassbar geil, dass wir gegen Straßburg spielen. Und würde mir wünschen, beide Städte würden sich da irgendwie in Sachen Gutenberg zusammentun. Muss aber im Hinblick auf die Eintracht noch eine Anekdote anmerken, weil irgendjemand im Vorfeld auf das Spiel gegen Mainz Goethe und Gutenberg gegenübergestellt hat und gesagt hat, das ist das Goethe gegen Gutenberg-Duell.
War die Eintracht selbst,
so,
oder?
Pass auf, da muss ich aber sagen, Instagram. Ohne Gutenberg hätte niemand die Bücher von Goethe gelesen. Also da war quasi schon mit Ansage klar, das geht in die Hose.
Und zudem hat Gutenberg ebenfalls eine Statue in Frankfurt mit einem kleinen Unterschied. Da sind nämlich drei Männer auf dem Sockel und nicht nur einer wie in Mainz. In Mainz ist es ja unser lieber Johannes Gänsfleisch. Sondern drei. Und zwar, wer sind die anderen beiden? Fust und Schöffer.
Ja, genau.
Und wenn
die
du
zwei
jetzt
anderen Straßen rum sind im Dom.
Genau, links und rechts.
Links und rechts
von der Statue.
Wow, der Bildungspodcast hier hinten.
Also,
raus.
Wenn ihr nachts nichts zu tun habt, ruft an. Wir erklären euch alles über Gutenberg und dann schlaft ihr von alleine wieder ein.
Ich bin ja Urmainzer. Aber war nicht Gutenberg auch der mit der gefälschten Doktorarbeit? Nee, das war ein anderer. Ne?
Das war Annalena Baerbock. Was war los?
Nee.
Es gibt aber tatsächlich.
Also, überall, wo ich ein Bio-Vorhänge würde, wird es besser. Bio-Fleisch, Bio-Käse, Biografie.
Ich habe gerade einen Hammer-Gag mit Karl Theodor zu Gutenberg machen wollte und du warst einfach
tief drin.
Und er hat die Hauptrolle in Police Academy gespielt, kann ich auch mal sagen.
Und die nackte Kanone.
Also, wir haben auf jeden Fall überlegt bei uns beim Fanclub, wir werden uns in Straßburg tatsächlich treffen. Und dann werden wir eine Gutenberg-Führung machen, haben wir überlegt. So ein bisschen wie so richtig alte Touris mit so Klappkarten und mal ein bisschen in die Gutenberg-Tiefe reingehen. Aber ich einfach, dass das dazu kommt, dass wir das Mainz gegen Straßburg spielt, das finde ich einfach grandios.
Freue ich mich auch total drauf. Und ich werfe mich ins Getümmel um Karten. Ich habe es heute Morgen schon gemacht. Hab dann aber gemerkt, dass das nur das Heimspiel und da habe ich meine Karte schon.
Ja, so wie einige übrigens, weil auch Felicitas das mir schrieb, probierst du gerade Karten zu kaufen? Und ich am Schreibtisch saß bei der Arbeit und war so, wofür? Was ist los?
Es ist einfach, du kannst immer die Uhr danach stellen, nach so einer Woche, nach so einer perfekten Mainz-Woche, versorgt der Verein zuverlässig dafür, dass man wieder merkt, dass man am Boden der Tatsachen angekommen ist. Spätestens, wenn man dann um 10 Uhr versucht, fürs Heimspiel gegen Straßburg Tickets zu bekommen.
Das ist einfach die Erschöpfung jetzt der letzten Tage. Es war jetzt ein bisschen viel.
Selbst der Ticketshop ist erschöpft.
Ja.
Ich freue mich auf die Nazio-Pause, muss ich sagen.
Oh, ich auch.
Und die Nagelsmann-Möwe, die ich mir nicht zu Gemüte führen werde, weil ist ja auch kein Mensa dabei.
Das heißt aber auch kein Formverlust. Niemand fährt zu Nagelsmann, kein Formverlust. Von
wunderbar.
Paul nicht, von Nadim nicht.
Das geht jetzt einfach so weiter, wieder in Hoffenheim, ne?
Und dann dürfen beide noch gerade eben so auf den WM-Zug am Ende der Saison aufspringen.
Am Ende, ist ja wichtig, dass man am Ende drauf ist. Nicht, jetzt ist ja wurscht.
Jetzt ist ja egal, jetzt ist ja nur für ein Vibe. Ja.
Wenn wir uns in die Champions League geschossen haben.
Ich weiß nicht mal, gegen wen die gerade spielen, die Deutschen, muss ich ehrlich zugeben.
Schweiz gegen
Urs.
Und Ghana, oder?
Was willst du Urs sagen? Ja, gegen Silvan halt, ja klar. Ne?
Gegen
ja, wenn ich Schweiz,
Urs.
Ich sag immer das Erste, was mir in den Kopf kommt. Gegen Silvan, stimmt? Oh, nur gegen die Schweiz oder gibt es noch zwei Spiele? Ich bin voll raus bei Nationalmannschaft.
Gib mir eine Sekunde, ich meine es zu wissen, ich möchte mich aber nicht.
Ich tatsächlich kann mit der Nationalmannschaft, mit der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann überhaupt nichts mehr anfangen, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang, als auf einmal wieder eine Leistung aufgestellt wurde nach Hansi Flick, dachte ich mir, er ist geil. Und jetzt, wenn ich mir angucke, wer da so für Deutschland aufläuft, bin ich einfach raus bei der Nummer. Also Unsympathen und Menschen, wo ich sage, kann ich mich nicht mit identifizieren. Das ist einfach für mich. Das Thema ist durch.
Das hast du gegen Olli Baumann.
Ja, genau. Gegen Olli Baumann habe ich was. Total. Und Jonathan Tah finde ich auch ganz schlimm, den Mann. Nee, also da, Felix Metscher und Co., tut mir leid, da bin ich einfach raus bei der Nummer.
Also, für alle, die es ganz genau wissen wollen, wir spielen am Freitag gegen die Schweiz. Und ich hatte recht, wir spielen danach am Dienstag gegen Ghana.
Gegen Ghana?
Ja.
Oh, das sind auch immer geile Spiele. Und oh, das letzte cool. Spiel gegen Ghana haben wir zwei, Felicitas, übrigens während der WM beim Public Viewing im Bruchweg geschaut.
Oh ja, da gibt's. Oh.
Es gibt ein Foto mit mir mit Deutschland-Perücke.
2014 bei der WM, kann das sein? Aha. War ich am Southside Festival an dem Wochenende. Habe die Nase verbrannt. Mir lief Eiter aus der Nase. Aber es, also an, wegen der Sonne, aber ist ein anderes Thema jetzt.
Sonnenbrand bis auf die Nasenwurzel, oder was?
Wirklich komplett. Ja, das war nicht so schön.
Ungut.
Da wärst du mal besser wie Dünya Da Costa vom Feld gerannt, würde ich
sagen. Es gab keine Möglichkeit, also auf einem riesigen Flughafengelände, da war nichts überdacht. Ich war
was, du hättest dich nicht mal für 10 Minuten ins Dixi-Klo stellen können?
Das ist auch das erste und einzige Mal, dass ich Sonnenallergie hatte auf dem Southside.
Ja, das ist...
Das ist keine Chance.
Leute.
Ja, wir schweifen ab.
Also, ganz ehrlich, das Festival in Ehren, aber...
aber.
Sonnenbrand kann man sich auch in Mainz holen.
So ist es.
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen am Rheinufer. Und ich wünsche uns allen, dass der Sommer jetzt Einzug erhält, wir schönes Wetter bekommen fürs Marktfrühstück, denn das macht natürlich wieder Freude. Und dann hören wir uns nicht nächste Woche wieder, sondern die Woche drauf. Und zwar gegen
Hoffenheim.
In Hoffenheim. Und don't call it Heimspiel, Freunde.
Ich hätte es eben auch fast schon gesagt.
Das ist mein einziger Hinweis dazu. Und ansonsten wünsche ich euch auswärts viel Spaß. Ich bin diesmal nicht dabei, aber ich freue mich auf die Sendung und die Leute, die dann dabei sein werden. Und verabschiede meine Gäste. Peter, schön, dass du da gewesen bist.
Hat mir wie immer Spaß gemacht. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ich bin auch. Ja, komm, ich brauche jetzt mal auch mal hier Pause vom Sabbat. Schöne Länderspielpause wollte ich euch wünschen.
Und Felicitas, danke, dass du auch da warst.
Tschüss.
Arrivederci.